So, ich hoffe jetzt auch mit ausreichend Ton, ja? Okay. Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja einen wunderschönen Wintertag mit viel Sonne, die hoffentlich auch nicht nur bis 12 Uhr oder 11.30 Uhr hält, sondern ein bisschen länger. Wir machen weiter heute Morgen in Daniel Kapitel 9. Ein sehr spannendes Kapitel mit gut verdaulichen und nicht so leicht verdaulichen Abschnitten. Und weil heute so ein schönes Wetter ist, will ich gleich vorweggeben, die nicht so leicht verdaulichen Abschnitte, die werden wir uns in zwei Häppchen zerteilen. Weil das nämlich sonst, wenn wir da in der 35. Minute sind und dann mit komplexen Themen noch dick was hinten dran hängen, dann wird's echt anstrengend. Und das nehmen wir uns lieber vor für das nächste Mal, wenn wir wieder richtig frisch sind. So, also Daniel 9. Wir haben ja das letzte Mal in Daniel 8 mit diesen für Daniel wirklich extrem erschreckenden Prophezeiungen aufgehört. Und gucken da vielleicht noch mal ganz kurz in den Vers 27, der uns restlos ausreichend beschreibt, wie sich Daniel gefühlt hat nach der Erkenntnis über das, was über sein Volk kommen wird. Da heißt es, und ich, Daniel, wurde schwach und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich wunderte mich über die Vision, aber niemand war da, der sie mir auslegte. Das war etwa 548 vor Christus und Kapitel 9, da befinden wir uns 538 circa vor Christus, also gut 10 Jahre später. Das ist ja auch immer ganz interessant, wenn man sich kurz vor Augen führt, wie viel Zeit dazwischen immer so vergeht und wo man sich zeitlich bewegt. Da heißt es nämlich hier in Kapitel 9 am Anfang im ersten Jahr des Darius. Und das kann man natürlich dadurch recht gut einordnen zeitlich. Also 10 Jahre sind seither vergangen und jetzt geht es hier in Kapitel 9 weiter. Und es gibt Kapitel 9, das kommt uns ein bisschen entgegen. Wir hatten ja in den vergangenen Kapiteln schon wahrscheinlich so ein bisschen Distanz zum Thema, oder? Da ging es um Weltreiche, um Herrscher, um das, was sie gemacht haben, wie Gott das bewertet hat, wie die Herrscher sich selbst gesehen und wahrgenommen haben. Und jetzt merken wir hier schon nach 2 Versen geht Daniel über viele Verse hinweg in ein inniges Gebet. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Gemeinsam mit Daniel im Gespräch mit Gott, der ja auch unser Gott ist. Und wir wollen jetzt mal den Text lesen und dann schauen wir uns an. Ich habe das in 3 Abschnitte eingeteilt. Gucken wir uns anschließend nach dem Lesen an, welche Abschnitte das sein sollen. Also, Daniel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen solle. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben, und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Land predigten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns schämen. Wie es denn jetzt denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel geht, denen, die nah und denen, die fern sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, wegen ihrer Schuld, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hätten, dass er uns durch seine Knechte die Propheten vorlegte, sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab, indem sie deiner Stimme nicht gehorchten. Darum trifft uns auch der Fluch und der Schwur, die im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben stehen, weil wir an ihm gesündigt haben. Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, indem er so großes Unglück über uns kommen ließ, dass desgleichen unter dem ganzen Himmel nicht geschehen ist, wie über Jerusalem geschehen ist. Genau wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dieses große Unglück über uns ergangen. So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, um uns von den Sünden zu bekehren und auf deine Wahrheit zu achten. Darum hat der Herr auch über diesem Unglück gewacht und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir einen Namen gemacht hast, wie er jetzt ist, wir haben ja gesündigt und sind leider gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg ab. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Schuld unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zu Schanden geworden bei allen, die um uns herum sind. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen und lass um des Herrn willen dein Angesicht über dein verwüstetes Heiligtum leuchten. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und tu es. Und verzieh nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete und meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag um den heiligen Berg meines Gottes, gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben, als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme, um es dir mitzuteilen. Denn du bist viel geliebt und wert. So merke nun darauf, damit du die Vision verstehst. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, dann wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht, die Visionen und Weissagungen werden versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt werden. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, so dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Wow, das ist eine ganze Menge, was uns da jetzt begegnet ist. Es fängt so harmlos an mit ein bisschen Bibellesen in den Versen 1 und 2. Sucht und schaut Daniel in Jeremia und das, was er in Kapitel 8, was dort beschrieben ist, schon erlebt hat, das hat ihn ja schon ins Nachdenken getrieben. Und 10 Jahre später hier kommt jetzt dieses Ereignis. Und wir nehmen jetzt eine Aufteilung her, die uns hilft, das Ganze in Ruhe zu besprechen. Wir nehmen die ersten beiden Verse und gucken uns mal in Ruhe erstmal an, was hat denn Daniel beim Bibellesen in Jeremia eigentlich gefunden? Was hat er denn da gesehen? Denn das hat ihn ja offensichtlich dazu gebracht, ein flehentliches Gebet zu sprechen. Das ist dann der zweite Teil. Dieses Gebet, das geht dann von den Versen 3 bis 19. Und dann kommt ab Vers 20 diese Vision, wo diese 70 Wochen auftauchen und sozusagen eine Vorausschau bis zu einem kompletten Ende gemacht wird. Und in diesen letzten 7 Versen steckt so viel drin, dass wir heute das nur so ein bisschen sortieren, mal ein paar grundsätzliche Dinge uns klar machen. Wir werden aber im Weiteren, das heißt beim nächsten Mal, uns genau ansehen, was es mit diesen 7 Versen auf sich hat. Denn das ist viel zu viel, um das hier einfach mit zu behandeln. Also, was hat Daniel in Jeremia gefunden über sein Volk, was ihn so sehr ins Gebet getrieben hat? Ich weiß nicht, wenn es euch ins Gebet treibt, habt ihr schon mal so gebetet? Das muss schon gewaltig gewesen sein, was er da gefunden hat. Und wir lesen deswegen, es gibt 2 Stellen in Jeremia, die ihn wahrscheinlich sehr angesprochen haben. Einmal in Kapitel 25 und einmal in Kapitel 29. Und wir gehen jetzt mal in Jeremia zuerst in Kapitel 25. Denn da hat er sich erkundigt, was es mit diesen 70 Jahren zunächst mal auf sich hat, die Jerusalem verwüstet liegen sollen. Und wir schauen dort in die Verse 1 bis 11. Jeremia 25, 1 bis 11. Dies ist das Wort, das zu Jeremia kam, über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Jojakims, des Königs von Juda, des Sohnes Josias, welches das 1. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel ist, dass der Prophet Jeremia zu dem ganzen Volk Juda und zu allen Bewohnern von Jerusalem redete. Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist das Wort des Herrn an mich ergangen bis zu diesem Tag. Und ich habe euch nun 23 Jahre lang mit Fleiß gepredigt. Aber ihr habt nie hören wollen. So hat der Herr zu euch immer wieder seine Knechte, die Propheten, gesandt, sich früh aufzumachen. Aber ihr habt nie hören wollen oder eure Ohren geneigt, um zu gehorchen. Wenn er sagte, kehrt um, jeder von seinem bösen Weg und von eurem bösen Wesen, dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, immer und ewig bleiben. Folgt nicht den anderen Göttern, indem ihr ihnen dient und sie anbetet, damit ihr mich nicht durch das Werk eurer Hände erzürnt und ich euch Unglück zufügen muss. Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, sagt der Herr, so dass ihr mich sehr wohl erzürntet durch eure Hände Werk zu eurem eigenen Unglück. Darum sagt der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, sie so will ich ausschicken und alle Völker aus dem Norden kommen lassen, sagt der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie über dieses Land und über seine Bewohner und über alle die Nationen ringsherum bringen und will sie verbannen und zerstören und zum Gespött und zur ewigen Wüste machen, und ich werde allen fröhlichen Gesang beenden, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, so dass dieses ganze Land wüst und zerstört daliegen wird, und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Das ist der beeindruckende erste Abschnitt, aus dem oder in dem Daniel sicher fündig geworden ist. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen mal gucken, was wird uns da an Informationen über das Volk eigentlich gegeben? Was war denn los mit diesem Volk? Okay, wir haben gehört, die sind vielfach belehrt worden, 23 Jahre. Aber da ist ja auch von einer Zeit Josias die Rede. Und wir wissen doch eigentlich, dass Josia ein wunderbarer König war. Viele sagen, das ist das letzte Mal gewesen, dass dort Licht im Volke Israel war, als er herrschte. Er hat mit 8 Jahren ist er König geworden. 8 Jahre später, also im Alter von 16 Jahren, hat er angefangen, sich brennend für seinen Gott zu interessieren. Und wieder 4 Jahre später hat er angefangen, massivste Reformen umzusetzen. Und er hat gegen den Willen des Volkes, das nach 55 Jahren Götzendienst, tief in diesem Götzendienst verwurzelt war, aufgrund seiner Stärke und seiner unangefochtenen Anerkennung als König doch es geschafft, diesen Götzendienst annähernd vollständig auszurotten. Und von dieser Zeit spricht ja jetzt hier Jeremia auch in diesen ersten Versen. "23 Jahre predigt er den Leuten schon. Jetzt kann sich dieses Volk gedacht haben, was will der eigentlich von uns? In dieser ganzen Zeit ist doch Josia an der Macht. Es tut sich doch was. Es sind doch Reformen da. Der Götzendienst wird doch abgeschafft. Was will denn der von uns eigentlich? Wir tun doch alles." Also wir müssen uns das vorstellen. Das ist eine Zeit gewesen, in der Josia Reformen brachte. Er hat sogar das Passa wieder eingeführt, um dem Gott des Volkes nach allen Vorschriften zu dienen. Und in der gleichen Zeit wird dem Volk gepredigt, kehrt um. Warum wird denn einem Volk, das von seinem König die Umkehr verordnet wird, so nachdrücklich gepredigt, kehrt um? Obwohl das doch eigentlich geschieht. Oder wann geschieht denn Umkehr? Wo findet die statt? Ich sehe es, genau, im Herzen. Und weil Gott sein Volk kannte, wusste er, dass das keine Umkehr ist, die im Herzen stattfand, sondern das war eine Umkehr, die von Josia verordnet war. Es ist ihm aber nicht gelungen, dieses Volk im Herzen zu erreichen und dazu zu bewegen und zu sagen, ja, das soll unser neuer Weg sein. Wir wollen wirklich in unserem Herzen umkehren. Wir wollen wirklich unseren Gott wieder allein anerkennen. Wir wollen den Götzendienst. Wir wollen den Götzendienst aus unserem Herzen streichen. Und deswegen ist es auch umso entsetzlicher, dass trotz dieser nachhaltigen Aufforderung, also dieser Aufforderung der Propheten, die ans Herz gerichtet war, kehrt um. Euer Wesen, haben wir da gelesen, kehrt um von eurem bösen Wesen in Vers 5. Also nicht mehr hört auf, dies und jenes zu tun, sondern schaut mal in euch rein. Wie sieht's denn da aus? Hängt euer Herz am Herrn oder woran hängt es sonst? Das ist also die Situation, in die Jeremia hier in Kapitel 25 damals reingesprochen hat. Das ist ja ein Zeitpunkt, der hier auch genau angegeben wird. Das ist das vierte Jahr Jojakims und das erste Jahr Nebukadnezars. Und das kennen wir ja aus Daniel 1 jetzt schon recht gut. Das ist 605 vor Christus. Ja, also wenn man es genauer angucken will, dann sagen die Ausleger, zwischen Oktober 605 und September 604 hat Jeremia so zu diesem Volk gesprochen. Also zu einem Zeitpunkt, als das schon gekommen war. Nebukadnezar war da und diese Bedrängnis, von der immer gesprochen wurde, die kommt auf das Volk jetzt zu. Zu diesem Zeitpunkt war Josia natürlich schon tot. Der war in Kampf mit Ägypten gefallen, als er versuchte, den ägyptischen Einfluss, Ägypten lag ja mit Babylon im Clinch, diesen ägyptischen Einfluss, der da eben auch Israel drohte, abzuwenden, was ihm aber nicht gelungen ist. Und nach Josia kam nichts Gutes mehr. Also seit 23 Jahren wird an das Volk gepredigt und es hört im Herzen nicht. Und all die äußeren Reformen brachten nichts. Interessant ist, als Josia gestorben war, wer dann Nachfolger geworden ist. Den Nachfolger, hätte man jetzt vermutet, wäre der älteste Sohn von Josia geworden, der Thronfolger. Ist er aber nicht, sondern stattdessen hat sich das Volk einen anderen, den zweitältesten Sohn, gewählt. Und zwar deswegen, weil es wusste, dass dieser Sohn geneigt war, genauso wie früher wieder dem Götzendienst nahezutreten und die Reformen einfach fallen zu lassen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Das war der Joahas. Und dann wurde Jojakim, das ist dessen Sohn, eingesetzt und Jojakim begegnet uns ja dann eben auch hier einmal in diesem Text und natürlich auch in Daniel 1 als derjenige, der noch an der Macht ist, als Nebukadnezar kommt. Und er lässt ihn dann ja als Vasallenkönig noch einige Jahre stehen. Soweit jetzt also mal in Jeremia 25. Wenn wir jetzt in Jeremia 29 schauen, wird's nicht minder spannend. Denn hier lesen wir von Briefen, die Jeremia jetzt schon an die Weggeführten geschrieben hat. Das findet statt im Jahr 597. Also gerade waren wir 605. Erste Deportation. Da war Daniel mit dabei. Und es gab ja insgesamt 3 Wegführungen von Juden nach Babel. Und hier sind wir von der Zeit her bei der zweiten, nämlich 597 vor Christus. Da haben wir also die Situation, dass Jeremia an die Weggeführten, an das Volk Israel in Babel schreibt. Und wir lesen hier jetzt zunächst mal 1 bis 11 in Kapitel 29. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an die übrigen Ältesten schickte, die weggeführt worden waren, und an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem der König Jechonja und die Königin mit den Kämmerern und Fürsten von Juda und Jerusalem mit den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggezogen waren. Das war also, wenn wir hier kurz innehalten, ein Zeitpunkt, wo eigentlich in Jerusalem nur noch die Ärmsten übrig geblieben waren. Und natürlich drumherum das Landvolk. So, also dieser Brief wird überbracht, geht es dann im Vers weiter, durch Eliasa, den Sohn Schafans und Gemaria, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So sagt der Herr, jetzt kommt also der Text des Briefes, so sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel wegführen ließ. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt euren Söhnen Frauen und gebt eure Töchter, euren Töchtern Ehemänner, damit sie Söhne und Töchter zeugen. Vermehrt euch dort, damit ihr nicht wenige seid. Sucht das Beste für die Stadt, wohin ich euch wegführen ließ, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Denn so sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch von den Propheten und den Wahrsagern in eurer Mitte nicht betrügen und gehorcht nicht euren Träumen, die ihr träumt. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, sagt der Herr. Denn so, sagt der Herr, wenn für Babel 70 Jahre erfüllt sind, dann will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Soweit mal. Wir hatten also die Situation, dass das Volk weggeführt war, und ein Volk, das weggeführt ist, sehnt sich nach seiner Heimat. Da waren also Leute da, die gesagt haben, wir wollen uns hier gar nicht in Babylon sesshaft machen. Wir denken wieder nach zu Hause, wir wollen so schnell wie möglich wieder zurück, was sollen wir hier irgendwie groß Anker werfen? Und dann gab es noch selbsternannte Propheten, die haben das zusätzlich befeuert und haben gesagt, wir sind doch Israel. Wir werden uns hier nicht unterordnen und nicht unseren Platz finden. Das geht bestimmt bald wieder zurück. Das waren aber Lügner. Und das wird hier von Gott über diesen Brief durch Jeremia ganz klar gesagt. Gott sagt ganz klar, es ist eine Zeit des Gerichts. Und diese Zeit dauert 70 Jahre und keine Minute kürzer. Wir haben das in dem Gebet, was wir vorhin von Daniel gelesen haben, da kam dieser Vers, du hast über dieses Unheil gewacht. Also Gott hat genau darauf geachtet, dass es so kommt, wie er es vorhergesagt hat, mit dem Maß, das er für sein Volk bestimmt hat. Und das waren 70 Jahre. Und er sagt hier seinem Volk, vertraut mir und wendet euch nicht schon wieder von mir ab. Vertraut mir und ertragt das, denn es gibt doch eine Zukunft für euch. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Nach den 70 Jahren wird sich etwas ändern. Aber die 70 Jahre, die sind nun einmal fest bestimmt für euch. Und nun tut euch nicht das Leid an, dass ihr schon wieder euch von mir wegwendet und irgendetwas an meinen Festlegungen ändern wollt. Also eine ganz klare Ansage und so freundlich wieder von unserem Herrn mit diesem Lichtblick am Ende, mit dieser Hoffnung, mit dieser Zusage, bei mir habt ihr Zukunft. Wo denn sonst? Es gibt außerhalb von Gott keine Zukunft. Außerhalb von einer Verbindung mit Gott entwickelt sich schlicht und ergreifend lediglich die Katastrophe, die sich beim Sündenfall im Paradies begonnen hat, nur konsequent bis zum Ende fort. Mehr passiert nicht in dieser Welt. Es geht seitdem nur kontinuierlich bergab. Eine Zukunft gibt's nur bei Gott. Und dann gibt's einen zweiten Brief, denn einer dieser falschen Propheten, dieser selbsternannten, der hat Jeremia richtig angegriffen. Der hat also versucht, das Blatt zu wenden, indem er den von Gott eingesetzten Propheten verschmäht hat und ihn als Lügner hingestellt hat. Und das lesen wir mal ab Vers, ab Vers 24. Und gegen Schemaja, das war dieser selbsternannte Prophet, von Nehalam sollst du sagen. Das ist also jetzt eine zweite Mitteilung, die Jeremia dann wieder an die Weggeführten in Babel schickt, um diese Lüge von diesem falschen selbsternannten Propheten richtigzustellen. So sagt der Herr Zebaoth, der Gott Israels, weil du unter deinem Namen Briefe gesandt hast an alles Volk, das zu Jerusalem ist, und an den Priester Zephania, den Sohn Maaseias, und an alle Priester. Und jetzt kommt eben ein Auszug aus dem Brief, den dieser selbsternannte Prophet Schemaja geschickt hatte. Ab Vers 26. Der Herr hat dich zum Priester gesetzt, anstatt des Priesters Jojada, um Aufseher zu sein im Haus des Herrn, über alle Wahnsinnigen und Weissager, damit du sie in den Kerker und Stock legst. Also damit meinte dieser Schemaja tatsächlich Jeremia. also hat ihn als Wahnsinnigen und Weissager bezeichnet. Nun, warum strafst du denn nicht Jeremia von Anatot, der als Prophet auftritt, weil er uns nach Babel geschickt hat und uns sagen ließ, es wird noch lange dauern, baut Häuser und wohnt darin und pflanzt Gärten und esst ihre Früchte? Jetzt geht's wieder weiter in der Erläuterung. Und Zephania, der Priester, las diesen Brief in Gegenwart des Propheten Jeremia. Und dann bekommt Jeremia eben den Auftrag, ein Korrekturschreiben, eine Richtigstellung im Auftrag des Herrn an die Weggeführten zu richten. Und deswegen wird dann hier aus diesem Brief des Herrn, den Jeremia schreibt, weiter zitiert ab Vers 30. Da kam das Wort des Herrn zu Jeremia: Sende hin zu allen den Gefangenen und lass ihnen sagen: So sagt der Herr über Schemaja von Nehalam: Weil euch Schemaja weissagt, obwohl ich ihn doch nicht gesandt habe, und bewirkt, dass ihr auf Lügen vertraut, darum sagt der Herr: Sieh, ich will Schemaja von Nehalam mit seinen Nachkommen heimsuchen, so dass keiner von den Seinen unter diesem Volk bleiben soll, und er all das Gute nicht sehen wird, das ich meinem Volk tun will, sagt der Herr, denn er hat Abtrünnigkeit vom Herrn gepredigt. Also das, was wir uns jetzt in Jeremia in Kapitel 25 und Kapitel 29 angeguckt haben, das ist in etwa das, was sich Daniel vor Augen geführt hat. Und ich glaube, jetzt verstehen wir ein bisschen besser, warum Daniel so gebetet hat. Das ist ein Volk, das seit Jahrzehnten nicht hören will. Mit dem Herzen nicht, obwohl Josia den Rahmen für eine Umkehr zu Gott schafft. Dieser König hat Lebensbedingungen und einen Glaubensrahmen geschaffen, in dem man hätte leben können mit Gott. Und das Volk hat gesagt, das lassen wir, das läuft uns den Rücken runter. Unser Herz ist verwurzelt, wo es nach unserem Sinne geht. Und selbst als sie weggeführt sind und die Strafe begonnen hat, kitzelt's in den Ohren. Und das Kitzeln in den Ohren macht den Weggeführten so viel Freude, dass sie sich denken, ach, die Strafe. Die ist schnell vorbei. Wir sind bald wieder zu Hause und machen grad so weiter wie zuvor. Und diese Halsstarrigkeit, dieses immer wieder ins Leere greifen und Schuld aufhäufen und Schuld aufhäufen, das hat Daniel gesehen. Wenn wir jetzt aber dieses Volk so sehen, dann machen wir das gerne immer mit viel Abstand und vielleicht auch ein bisschen entspannt. Vielleicht auch ein bisschen von oben herab. Wir wären ja vielleicht nicht so gewesen. Ich fürchte, ich schon. Ich weiß nicht, wie ihr euch selbst beurteilt. Aber wir könnten doch sagen, kommt uns diese Situation nicht bekannt vor, in der das Volk Israel da steckt? Leben wir nicht auch dort, wo eigentlich gar nicht unsere Heimat ist? Unsere Heimat sollte doch im Himmel sein. Da ist sie doch. Das ist doch das Ziel, da wollen wir doch hin. Und da, wo wir jetzt sind in dieser Welt, das ist eigentlich für einen Menschen, der dem Herrn gehört, Exil. Eine Zeit, wo wir Gäste sind auf dieser Welt. Wo wir aber nicht zu Hause sind. Und jetzt könnten wir uns genauso die Frage stellen, wie sich auch die weggeführten Israeliten die Frage stellen. Gut, die Israeliten damals, weil sie gestraft wurden, wir natürlich nicht, weil wir gestraft werden, weil wir eine Aufgabe haben in dieser Welt, die uns unser Herr aufgetragen hat. Aber die Frage ist doch, wie leben wir heute als Christen, du und ich, jeden Tag mit dieser Realität? Dass wir hier einen Auftrag haben, aber eigentlich nicht hierher gehören. Dass wir hier Häuser und Wohnungen haben sollen und hier leben sollen, aber uns eigentlich woanders zu Hause fühlen sollen. Leben wir überhaupt in dieser Realität? Wie tun wir das? Woran machen wir das fest? Was gehört denn zu einem solchen Leben? Und was gehört dazu nicht? Das nur als Anregung, aber das sind Fragen, die kann man sich an der Stelle ganz bewusst stellen, denn wir sehen wie wichtig es ist, genauso für das Volk damals wie für uns heute, wie viel Segen daran hängt, wenn es uns gelingt, in der Aufgabe, in die uns unser Gott stellt, auch so zu leben, wie es seinem Willen entspricht. Diesen Willen zu erkennen und ihn in die Realität umzusetzen. Also ich habe mir vorgenommen, da länger drüber nachzudenken. Das sind sicherlich Fragen, die sich nicht in 30 oder Minuten oder 2 Stunden beantworten lassen. So, der zweite Abschnitt, das Gebet. Viel Text, aber leicht zu gliedern. Daniel wendet sich in Vers 3 zu Gott. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn. Warum wendet Daniel überhaupt in der Situation sein Gesicht noch zu Gott, dem Herrn? Es ist doch die totale Katastrophe am Laufen. Nichts gelernt, immer noch der Abtrünnigkeit gern sofort bereitwillig Glauben geschenkt, immer wieder ist Korrektur notwendig. Hat Daniel überhaupt noch einen Grund, sich Gott zuzuwenden? Ist nicht alles zu spät? Nein, er wendet sein Gesicht zu Gott, genau aus dem Grund, den wir in Jeremia 29, Vers 11 gelesen haben. Eben weil er weiß, dass Gott eine Zukunft verheißen hat. Und weil er weiß, dass es ein Gott ist, der Gedanken des Friedens hat. Und es gibt noch eine Stelle, die Daniel damals vielleicht auch gelesen hat, in Kapitel 31, zukünftiges Heil für Israel und Juda. Da heißt es in Vers 3, der Herr ist mir erschienen von fern. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Also auch da, das ist der Grund, auch für uns, warum es richtig ist, das Gesicht zu Gott, dem Herrn, zu wenden. Und dann erleben wir in diesen Versen bis Vers 19, wie Daniel zunächst mal bekennt. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte in Vers 4. Das ist also das Erste, was er tut. Er bekennt die Schuld. Und wenn wir das dann, wir haben das ja vorhin gelesen, wenn wir das dann anschauen, dann sehen wir, wie er immer sich selbst und sein Volk auf die eine Seite und Gott auf die andere Seite stellt. So sind wir und so bist du. Das haben wir getan, so hast du mit uns gehandelt. So haben wir nicht auf dich gehört, und so hast du uns trotzdem gesehen und im Blick. Und da fallen dann, wir aber haben Sünde umgesetzt, wir haben gottlos gehandelt, wir haben Unrecht getan, wir waren abtrünnig. Wir sind von den Geboten und Rechten abgewichen. Wir müssen uns schämen, wir haben uns versündigt, wir haben Schuld an dir begangen, wir waren ungehorsam, wir sind abgewichen, das ganze Israel ist abgewichen. Du, Herr, bist lieb, groß und schrecklich, gerecht, bei dir ist Barmherzigkeit, Vergebung, du hast Wort gehalten. Und Daniel anerkennt, das ist eine spannende Stelle in Vers 13 am Ende, der zweite Satz, so beteten wir auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, um uns von den Sünden zu bekehren und auf deine Wahrheit zu achten. Im Gebet bringe ich das vor Gott, was mich antreibt, was mir Not macht, da schütte ich mein Herz aus. Das hat das Volk nicht gemacht. Das Volk hatte gar kein Bedürfnis danach, sich von seinen Sünden abzuwenden. Das war gar nicht erstrebt. Das wollte man gar nicht. Darum hat man nicht gebetet. Vielleicht wäre das Gebet ja erfüllt worden. Wie schrecklich. Also man wollte so bleiben, wie man war. Man wollte nicht nur etwas durch Hören in Erfahrung bringen, sondern man wollte auch auf die Wahrheit nicht achten. Das heißt, sie nicht im eigenen Leben haben. Und mit diesem Vers am Schluss, mit dem nächsten Vers, erkennt zieht Daniel sozusagen einen Strich drunter unter dieses Bekenntnis und anerkennt auch nicht nur das, was vorher alles geschehen ist, also dass die Schuld beim Volk liegt und der Herr herrlich ist, sondern dass das Urteil Gottes richtig ist. Darum hat der Herr auch über diesem Unglück gewacht und hat es über uns kommen lassen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Hier erkennt Daniel auch den Urteilsspruch voll als rechtens an. Das davor ist ja letzten Endes nur die Erkenntnis erstmal, wer ist Gott, wer sind wir? Und hier erkennt er die Konsequenz daraus voll und ganz an. Dann folgt in Vers 15 die Bitte. Und nun, Herr, weil Daniel weiß, dass das Volk nur bei Gott eine Zukunft hat, nimmt er Gott beim Wort, was wir auch im Gebet tun dürfen, und sagt, und nun, Herr, unser Gott, nun muss doch eine Zukunft kommen. Und dann bittet er ihn. Und der Grund für diese Bitte und für die Zukunft sind, und das nennt Daniel so beim Namen, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Treue. Ja, in Vers 16, um all deiner Gerechtigkeit willen. In Vers 18 am Ende, wir liegen vor dir aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Und in Vers 19 heißt es, verzieh nicht um deiner selbst willen. Das spricht Gottes Treue an, denn Gott ist sich selbst nie untreu, auch wenn der Mensch untreu wird. Und in Vers 19 merken wir, wie sehr Daniel fleht. Und dann kommt der letzte Abschnitt, der ganz spannend wird. Und bevor wir uns die wenigen Dinge, die uns da jetzt noch interessieren, für heute angucken, wir können dieses Gebet wunderbar einmal nachvollziehen. Also das lohnt sich, das einfach mal nochmal selbst auch durchzulesen und zu erleben, woraus dieses Gebet besteht und zu überlegen, wann man selbst ins Gebet geht und wie man betet. Ob man da sich immer nur mit Wünschen an den Herrn wendet oder auch mal mit einer Erkenntnis, die Gott vielleicht geschenkt hat, und mit Dank. Ja. In den Versen 20 bis 27 kommen nun zwei Verse, die einfach wunderschön sind, wenn ein Gebet erhört wird. Das ist doch faszinierend. Wir gucken da mal in 20 und 23. Als ich noch so redete und betete. Unmittelbar davor sehnt sich Daniel danach, dass die Antwort sich nicht verzögert. Und verzieh nicht, sagt er da. Und jetzt redet er gerade noch im Gebet und da kommt schon die Reaktion. Oder in Vers 23 erfährt Daniel von Gabriel, als du anfingst zu beten, habe ich schon den Auftrag bekommen, mich zu dir aufzumachen. Sollte ich schon los. Faszinierend, wie Gott seine Kinder kennt. Und eine Verzögerung sehen wir hier sehr genau. Eine Verzögerung hinsichtlich des Eintritts von Segen in unserem Leben liegt ganz sicher nie an Gott. Das liegt nie an Gott. Das sehen wir hier. Aber es dauert oft wahnsinnig lange, bis wir beten, fasten und flehen. Wegen uns dauern Dinge lange, nicht wegen unseres Herrn. Ja, und dann erleben wir, wie Daniel also ein Bedürfnis befriedigt bekommt, was wir jetzt vorher so noch gar nicht beschrieben bekommen haben in dem Text. Denn hier ging es ja zunächst mal in dem Text auch in Jeremia um die 70 Jahre. Aber was ist nach den 70 Jahren? Und Gott weiß natürlich, dass das Daniel unter den Nägeln brennt. Was ist denn, wenn die 70 Jahre rum sind? Ja, okay, wir wissen, es gibt für Israel eine Zukunft. Aber wie sieht die aus? Wie soll denn das werden? Was passiert dann? Und Gott kennt dieses Bedürfnis von Daniel und spricht deswegen diese 70 Wochen an. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt und wert. So merke nun darauf, damit du die Vision verstehst. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und jetzt kommen ein paar Dinge, die dann geschehen, nach den 70 Wochen. Das ist etwas, was wir das nächste Mal machen. Dann wird als erstes dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit gebracht. Die Visionen und Weissagungen werden versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt. Das sind also die Dinge, die dann kommen. Was das im Einzelnen ist, schauen wir uns das nächste Mal an. Und nun gibt es eine Unterteilung dieser 70 Wochen und wir können uns zunächst mal fragen, was sind denn 70 Wochen? Wie lange ist denn das? Und wir denken natürlich, weil wir heute leben in unseren 10er-Schritten, wir kennen nur noch einen einzigen 7er-Schritt. Das ist nämlich unsere Woche, die besteht aus 7 Tagen. Für einen Israeliten war es aber ganz klar, dass alles in sogenannten 7er-Schritten eingeteilt ist. Die sogenannten Heptaden. Das heißt, wir wissen vielleicht noch aus 3. Mose 25, also nicht unbedingt die Bibelstelle, aber das Jubeljahr. Das waren 7 Siebener. Also 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre. Und dann kam das Jubeljahr, das Ruhejahr, wo das Sabbatjahr, wo man zur Ruhe kam. Das heißt, diese 70 Wochen, die muss man eigentlich lesen als 70 Siebener. Und dann kommt man auf 490 Jahre. Und das ist eine ganz andere Zeitspanne, die uns dann zur Verfügung steht. Und dann muss man noch eine wichtige Information beachten. Wir finden hier im Text 3 Zeitabschnitte. Wir finden erstmal 7 Jahrwochen, also 49 Jahre in etwa. Wie viel das genau sind, schauen wir uns auch noch an. Dann kommt ein Zeitabschnitt mit 62 Wochen, also rund 434 Jahre. Und dann kommt wieder eine Jahrwoche, also rund 7 Jahre. Und wenn man das liest, dann darf man sich nicht dem Irrtum hingeben, dass der letzte Abschnitt mit der Jahrwoche auf den vorletzten Abschnitt, nämlich die 62 Jahrwochen, unmittelbar folgt. Jetzt gucken wir mal im Groben an, worum es da geht. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Da gibt es jetzt verschiedene Stellen, die man da hernehmen kann. Man kann in Esra 1 gehen, das ist dann von König Kyros der Edikt, jawohl, das soll wieder aufgebaut werden. Das ist aber nur der erste von insgesamt 4 Erlaubnissen, die Stadt wieder zu errichten. Da ging es nämlich zuerst mal um den Tempel. Und bis die ganze Stadt wieder aufgebaut war, gab es 4 weitere Erlaubnisse der damaligen Regentschaft, loszuziehen und Jerusalem wieder zu errichten. Die richtigen zeitlichen Bezug findet man in Nehemia im 2. Kapitel und da kann man das dann auf den richtigen Zeitpunkt einordnen, wann das gewesen ist. Machen wir auch das nächste Mal. Das heißt, diese erste Zeit, diese 49 Jahre, bezeichnen den Wiederaufbau, bis also auch, wie es hier heißt, die Gassen und Mauern wiedergebaut, wieder errichtet wurden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Ja. Also 49 Jahre hat man sich da abgemüht, um das alles wieder restlos zu errichten. Und dann kommen 62 Jahrwochen, also rund 434 Jahre, bis der Gesalbte ausgerottet werden wird. Ja, Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Das ist die Kreuzigung unseres Herrn Jesus. Und jetzt ist interessant, also hier steht, und danach wird nichts mehr sein. Da merkt man schon, hier kommt eine Zäsur. Wir müssen jetzt den Blick behalten, einmal auf die Geschichte des Volkes Israel und auf die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde. Zwischen diese Zeit und die letzte Jahrwoche schiebt Gott nämlich unser gemeindliches Zeitalter. Das heißt, die letzte Jahrwoche schließt sich nicht direkt an die Kreuzigung Jesu an. Das ist sehr eindeutig und das merkt man, wenn man die entsprechenden Stellen sich woanders in der Bibel noch dazu holt. Das machen wir beim nächsten Mal. Und diese letzte Jahrwoche beschreibt dann wieder das, was wir in der Offenbarung finden, was wir auch zum Teil in den vergangenen Predigten über Daniel schon angesprochen haben. Das wird nämlich nochmal geteilt in zwei Hälften, nämlich in der Mitte dieser Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, und dann klingelt es bei uns schon, ja, dann sind wir wieder in der Offenbarung und dann geht es um die Zeit der Drangsal, um die 3,5 Jahre und die nochmal 3,5 Jahre, bis dann, wie es hier am Ende heißt, das Verderben, das beschlossen ist, über den Verwüster kommt. Das war's zunächst mal mit diesem Kapitel 9 soweit. Mehr wollen wir diesmal gar nicht machen. Das heißt, diese grundsätzliche Einteilung, diese Zäsur zwischen dem zweiten und dem dritten Zeitabschnitt. Und wir können uns hier mitnehmen aus dem Kapitel 9. Ich war persönlich überrascht. Es ist hochspannend, Jeremia zu lesen. Das ist gigantisch, was man da finden kann. Und wirklich, wirklich spannend und es gibt einfach einen wunderbaren Einblick in Gottes Handeln, in seine Güte, aber auch in seine Gerechtigkeit, Heiligkeit und in seine Zuverlässigkeit. Ich möchte zum Schluss noch beten. Allmächtiger Gott, dein Wort bringt uns einfach zum Staunen. Herr, du teilst uns so genau mit, wer du bist, aber auch wer wir sind. Und tröstlich dürfen wir immer wieder lesen, wie sehr du uns liebst und dass du Gedanken des Friedens und eine Zukunft für uns hast. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir hier rausgehen in diese Welt, voller Zuversicht sein dürfen und Freude in unseren Herzen haben dürfen, trotz aller Dinge, die uns dort begegnen. Und so beten wir, dass du uns Muße schenkst und Kraft und Mut gibst, reichlich in deinem Wort zu lesen, darüber nachzudenken und dir auch im Gebet zu begegnen. Herr, dass wir deine Angebote, die reichlich in deinem Wort zu finden sind, nicht vernachlässigen, nicht in den Wind schlagen, weil wir zu beschäftigt sind mit allem, was uns draußen beschäftigen will. Herr, vergib uns, dass wir da so schnell nachlässig werden. Hab Dank, dass du uns ein Ermutiger bist und Herr, wir wollen dich auch bitten, wie wir vorhin auch gehört haben, dass wir die Gemeinschaft nutzen, die wir leben dürfen, um uns gegenseitig dazu anzureizen und zu ermutigen und auch zu trösten, wenn wir niedergeschlagen sind. Herr, wir loben und preisen dich über deine Vollkommenheit und über die Wahrheit, die wir in deinem Wort finden. Amen.